Connection.
Schöner Denken.
Ja, herzlich willkommen. Sie hören Schöner Denken. Schöner Denken ist wieder auf Nippon Connection. Und wir sind aber nicht alleine. Wir haben Schlopsi von Infernal Cinematic Affairs da. Hallo.
Hi.
Und wir haben Magnus, der für Movie Break schreibt da. Hallo, Magnus.
Ja, moin.
Moin ist gut. Moin, wir haben jetzt...
Moin, 23 Uhr irgendwas.
Es ist 23:45 schon, mitten in der Nacht. Wir haben schon als zweiten Film My Technicolor Girl angeschaut. Und bei der Laufzeit haben wir eben schon gedacht, ist das jetzt der Vorfilm, das erste Kapitel, oder ist der tatsächlich so kurz? Das ist ja unglaublich. Der hat eine Laufzeit von 71 Minuten. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Sehr, sehr schön. Ume no Onna, Ume no Hito. Fand ich total interessant. Nagano, der Mann war, ein älterer Mann, Ende 50, war 40 Jahre lang in einer, ich glaube, geschlossenen Anstalt. Und nur durch das Unglück in Fukushima kommt er überhaupt raus. Und das eines der ganz wenigen Dinge, an die er sich noch dran erinnert, ist, dass er mal eine Jugendliebe, naja, das ist vielleicht ein übertriebener Begriff, hatte. Und die Frau, die will er dann nochmal aufsuchen, nachdem er da nach 40 Jahren rauskommt. Magnus, ich fange mal mit dir an. Wie bist du denn mit dem Film zurechtgekommen?
Ich fand es ein bisschen ungewöhnlich. Also mit Pink-Film eher weniger zu tun gehabt bis jetzt. Ich habe mich auf dem falschen Fuß erwischt, würde ich fast schon sagen. Teilweise fand ich ein bisschen befremdlich, seine sexuellen Erfahrungen, die er dann auf der Reise von dem Fukushima-Gebiet bis nach Tokio und zurück erlebt. Aber schauspielerisch war das hervorragend. Also gerade der, ich krieg den Schauspieler nicht zusammen, Moment. Katsuhiro Sano dürfte das gewesen sein. Der war fantastisch. Also wirklich, wirklich hervorragend.
Ich fand auch, dass der einen sehr berührt hat. Also jenseits dessen, dass das natürlich auch so ein sehr absurder Humor zum Teil war, war das natürlich auch ein Schicksal, dass, wenn man das mal so an sich rangelassen hat, ja doch schon sehr berührend war. Und er war ja auch irgendwie verletzt und Opfer in mehrerlei Hinsicht und versucht dann nochmal sowas wie ein bisschen wie ein Glück zu finden, oder? Schlopsi, wie hat es dir gefallen?
Also mir ging es ähnlich. Ich wusste erst nicht so recht, wie ich den Film einordnen soll. Und dann so nach und nach auf dem Weg der Reise ist so das Eis auch gebrochen. Und dann ging es halt so los mit den sexuellen Eskapaden mehr oder minder. Und es war zwar befremdlich, aber ich muss auch sagen, darstellerisch hat es echt reingehauen, sag ich mal. Also er hat nichts gesagt. Und dennoch hast du alles verstanden. Er war einfach so, er hat einen irgendwie berührt. Das war sehr beeindruckend.
Das ist ja sowieso ein toller Kunstgriff, weil Nagano hat seine Stimme kurz bevor der Film anfängt verloren durch eine Kehlkopfkrebsoperation. Und das heißt, er muss sich sowieso total beschränken. Er kann sich sowieso kaum mitteilen. Das macht aber alles, was ihm passiert, finde ich, noch viel intensiver. Er muss dann halt auf Zettelchen schreiben und manchmal kriegt man nicht mit, was er auf die Zettelchen geschrieben hat. Das muss man in den Gesichtern von den Leuten lesen, die Zettelchen gelesen haben. Das finde ich auch eine schöne Idee.
Ja, ich finde, der Film hatte... Ich bin auch erst nicht reingekommen, was aber für mich irgendwie so auch so ein bisschen an der Art gelegen hat, wie er geschnitten war. Der hat sich ja so ein paar Besonderheiten erlaubt, dass er immer wieder Zeitsprünge drin hatte, so Sachen ineinander verschoben hat. Das hat ihn für mich nicht dankbarer gemacht. Aber ich finde schon, dass er hauptsächlich getragen durch diese Hauptfiguren. Ich finde, er hatte drei Hauptfiguren eigentlich. Er hatte so eine bittere Zärtlichkeit, sag ich mal. Also das sind so die zwei Sachen, die ich da drin gefunden habe. Und für mich war so diese Szene am dichtesten an mir dran, wo gleichzeitig so beiläufig erzählt wird, warum der Film eigentlich My Technicolor Girl heißt. Dem Video nach, das in dieser Karaoke-Bar gespielt wird, würde ich sagen, und so wie dieser Song klang, ist das irgendein Popliedchen aus den 80ern gewesen. so dem schlechten Synthesizer nach. Und das ist halt so eine Liebesgeschichte, wo einer sagt, so von wegen, ich erinnere dich quasi nur in Schwarz-Weiß, aber ich möchte, dass du wieder mein buntes Mädchen, also dass du wieder für mich da bist, in meinem echten Leben vorkommst, irgendwie so im weitesten Sinne. Und das fasst irgendwie so ein bisschen das zusammen, worum es eigentlich für ihn in dieser Geschichte geht, nämlich eben um ein Leben, das ihm verloren gegangen ist, das er nicht hatte und an das er jetzt irgendwie wieder versucht anzuknüpfen. Und das war so der Punkt, wo so dieses Bittere und gleichzeitig dieses Zärtliche so einander begegnet sind.
Also ich würde die eine oder andere Flasche Kaltgetränke wetten, dass das die Kernidee des Films war. Also dass der Regisseur oder der Drehbuchautor genau diese Idee hatte oder dieses Lied hatte und dann darauf, glaube ich, diesen ganzen Film aufgebaut hat, oder?
Ja, natürlich auch im Hinblick auf Fukushima. Ne? Das war ja sozusagen Kernelement des ganzen Films und die Banner, die Stadt gibt nicht auf und sie ist einfach mehr oder minder eine Geisterstadt, vereinzelt fahren vielleicht noch Autos rum, aber wie der eine Herr im Verlauf des Films sagt, ja, das ist jetzt keine Sperrzone mehr, aber es gibt keine Einkaufsmöglichkeiten, es gibt kein Krankenhaus, was geführt wird, warum soll man da leben, man kann nicht da leben. Und dann halt der arme, einsame Mann, auch gerade das Ende, jetzt mal spoilern ein bisschen, ein sehr offenes Ende, was wird aus ihm? Wahrscheinlich stirbt er, so habe ich es zumindest aufbegriffen, ganz einsam und verlassen an der Bushaltestelle sozusagen. Er hat dann schon pessimistische Töne angeschlagen.
Also im Grunde ist das auch schon ein ziemlich mutiger Film, oder? Wir haben Alter und Sexualität als Themen und dann wird aber auch diese Katastrophe und ihre realen Folgen viel offener angesprochen und viel alltäglicher angesprochen, als das, glaube ich, in Japan tatsächlich der Fall ist. Ja, die haben ja offensichtlich noch Probleme, damit offen umzugehen.
Ja, gerade im Film, wir sehen es ja auf dem Nippon Connection, wenn wir uns das Programm angucken, hat die Fukushima-Katastrophe oder die dreifache Katastrophe, wie es im Film hieß, also auch das Erdbeben in Tokio und so weiter, einen großen Stellenwert. Und 5 Jahre ist keine Kurzzeit, aber auch schon, man gewinnt ein bisschen Distanz zu den Ereignissen. Aber die Japaner scheint das noch sehr zu beschäftigen. Die haben es im eigenen Land natürlich, wie wir Europäer sozusagen unser Tschernobyl haben, und die ihr Fukushima. Und ist interessant, da freue ich mich auch auf andere Filme vom Festival, wie die Blickwinkel der verschiedenen Regisseure, Filmschaffenden auf diese Katastrophe ist und wie die aufbereiten, damit umgehen. Ja, und so haben wir es gesehen, eine Tragikkomödie, aber ganz seichte Komödie oder ganz, ganz fein angespielte Komödie. Ein Weg damit umzugehen, würde ich sagen.
Hast du es ein bisschen eher als politischen Film oder eher als tragikomischen Altersliebesfilm gesehen?
Ich fand es mehr so diese Tragikomik-Schiene, eher das Leben bejahend quasi. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er unbedingt sehr pessimistisch war. Also da würde ich ein bisschen anders denken. Am Ende war es eben so, dass er sie trifft und ich fand das eigentlich ganz clever gelöst. Es war zwar offen, aber trotzdem habe ich so eine Richtung, in die ich denken würde beim Ende. Und da wäre jetzt nicht unbedingt der Gedanke, dass jetzt alles unbedingt vorbei ist, beziehungsweise vielleicht schon, aber dass es nicht so ganz deprimierend angehaucht ist. Und da würde ich jetzt sagen, politisch, klar hat man da Messages, aber mir war der andere Punkt, das Leben, doch ein bisschen zentrierter.
Ich fand schön, dass der Gedanke, dass sie ihm neue Erinnerungen gibt, damit er da wieder weiterleben kann, das fand ich, hat diesem Film etwas sehr Tröstliches gegeben. Insofern sah ich den sehr positiv und ich konnte jeden positiven Aspekt gebrauchen, weil wir vorher Journey to the Shore gesehen haben und da bräuchte ich eigentlich ein Jahr, um den Film zu verarbeiten, aber das ist ein anderes Thema und ein anderer Podcast. Ganz harter Stoff. Ja, aber jetzt habe ich die Gelegenheit, dass ich euch beide da habe und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht 2, 3 Sätze zu euren eigenen Blogs sagen könnt. Ich glaube, sie erzählen ein bisschen was zu Infernal Cinematic Affairs.
Puh. Filme, gerade ein bisschen weniger leider, aber ich versuche möglichst viel asiatisches Kino einzubringen. Aber ansonsten bin ich auch offen für alles amerikanischer Mainstream, Indie ein bisschen. Japanisches Kino übrigens nicht so, was ein bisschen paradox klingen mag, aber kommt jetzt vielleicht durch die Nippon Connection doch ein bisschen Stuff dazu.
Also wir outen uns ja als regelmäßige Leser und finden da immer spannende Hinweise, also können wir nur empfehlen. Magnus, willst du ganz kurz was über Movie Break sagen?
Ja, das ist eine relativ große Seite, also die hat keinen richtigen Blogstatus, sondern wir haben nur 25, 30 aktive Autoren. Das sind viele aus dem studentischen Bereich, die sich Presse bemustern lassen und zu Presseverführungen gehen und ich bin halt einer davon. Wir hatten vor 2 Jahren mal jemanden hier, der großer asiatischer Filmfreak, das muss man schon so sagen, ist, der leider zeitlich nicht kann und deswegen habe ich sozusagen seine Stelle angetreten, in seine Fußstapfen zu treten. Ist mein erstes Mal in Nippon Connection. Ich glaube, ich komme aber wieder. Das kann man schon sagen. Also es macht wirklich viel Spaß hier in Frankfurt und ein sehr schönes Rahmenprogramm. Also ich freue mich auf die nächsten 3-4 Tage.
Ich kann ja sagen, aus schöner Denkensicht, wir sind nicht mal davon losgekommen. Ja. Wir sind Nippon Connection-Abhängige und wir kommen jedes Jahr definitiv wieder. Wir versuchen allerdings, keine Experten zu werden und versuchen immer noch zu vergessen, welche Filme welcher Regisseur gemacht hat und so weiter, damit wir uns diesen jungfräulichen, das passt jetzt auch wieder zum Film, diesen jungfräulichen Status so lange wie möglich erhalten können, sofern das irgendwie geht. Ja, das war ganz toll, dass wir mit euch podcasten durften. Ich hoffe, wir haben noch ein paar Filme, wo wir das vielleicht noch ein bisschen wiederholen können. Dann sage ich euch vielen herzlichen Dank.
Ja, danke schön.
Danke.
Der Podcast steht natürlich unter Creative Commons. Ihr wisst, was das bedeutet. Und ihr findet noch viel mehr über Nippon Connection und über andere Dinge unter schöner-denken.de. Dankeschön. Nippon Connection.